Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und ich benutze heute das Wort Predigt sehr bewusst. Deutschlands Absturz in die Diktatur ist der Titel der heutigen Sendung. Man könnte auch sagen, Deutschlands prophezeiter Absturz in die Diktatur. Und eigentlich geht es nicht nur alleine um Deutschland, sondern um die gesamte Welt. Aber Deutschland wird tonangebend sein und ich werde Ihnen das anhand der Bibel beweisen. Aber auch anhand dessen, was bereits jetzt schon in Deutschland vor sich geht. Bedeutungsvolle, bedrückende, besorgniserregende Entwicklungen. Und Sie werden mit mir übereinstimmen, dass sie in der Tat sehr besorgniserregend sind. Ich will gleich zu Beginn mit der Tür ins Haus fallen und Ihnen etwas vorlesen aus unserer kostenlosen Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Und ich kann auch auf die neue Broschüre von uns verweisen, die biblische Prophezeiung von nun an bis in Ewigkeit, die zurzeit gedruckt wird, aber die bereits auf unserer Webseite einsehbar ist. Und wir sagen da Folgendes. Der Originalvertrag von Rom von 1957 führte zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Der Stern Online schrieb, dass dieser erste römische Vertrag den Beginn einer Erfolgsstory von Europa signalisierte. Im Jahre 1957 wurde der Originalvertrag von Rom von 6 Mitgliedstaaten unterzeichnet. Und zwar waren dies Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Sie sollten das im Gedächtnis behalten, denn darauf werden wir nachher zurückkommen. Also es war 1957, als der römische Vertrag unterzeichnet wurde. Wir schreiben sodann aber auch, dass alles dies ein katholisches Konzept war, von Anbeginn an. Und wir sagen, die Europäische Politische Vereinigung ist eng mit der römisch-katholischen Kirche verbunden. Eigentlich hat die römische Kirche den europäischen Einigungsprozess in gewissem Ausmaß die ganze Zeit über beeinflusst. Wie The Telegraph in 1991 schrieb, der gemeinsame Markt selbst begann unter der Inspiration katholischer Politiker, wie Adenauer von Deutschland, Paul Henry Spaak, Jean Monnet und Robert Schuman, und sie alle wurden sehr von den katholischen sozialen Lehren beeinflusst. Monnet glaubte an die katholische Vision, dass Europa ein Bundessuperstaat werden sollte. Die katholische Vision. The Financial Times schrieb am 22. Mai 1995, dass die Idee eines vereinten Europas als ein buchstäblich katholisches Konzept verstanden wird. Nun, was haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Ich möchte auf etwas weiteres eingehen, den biblischen König von Assyrien. Da lesen wir eine interessante Stelle in Jesaja, Kapitel 23 und in Vers 13. Zunächst einmal, wenn es um die Chaldäer geht. Nun, die revidierte Lutherbibel 2017 hat eigentlich diese Aussage hier etwas verschleiert. Da heißt es, siehe die Chaldäer, dies Volk hat's getan, nicht Assur, haben die Stadt zur Wüste gemacht und so weiter und so fort. Aber das ist keine gute Übersetzung. Die Mengebibel schreibt es akkurater. Siehe, das Land der Chaldäer, dies ist das Volk, das vormals noch gar nicht war. Assyrien hat es für Wüstentiere oder Wüstenbewohner bestimmt oder wie die New King James Bibel sagt, gegründet. Wir werden auf die Chaldäer noch eingehen. Aber das heutige Assyrien, und wir haben auch insoweit Literatur veröffentlicht, die das beweisen, die heutigen Assyrer, das heutige Assyrien, besteht hauptsächlich aus den Nachfahren und den modernen Deutschen und Österreichern. Es geht um die deutschsprachigen Völker. Dieses heutige Assyrien wird die letztendliche Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches und des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches anführen. Der König von Assyrien, der in der Bibel immer und immer wieder erwähnt wird, es geht nicht nur um eine historische Gestalt, es geht um eine zukünftige Gestalt. Der wird der König des babylonisch-chaldäischen Systems sein, von dem ja auch das Buch der Offenbarung spricht, dieses System. Der wird auch das Tier genannt. Der wird auch der König des Nordens genannt. Der wird auch der König von Babylon genannt. Und darauf werden wir auch noch eingehen müssen. Denn es wird sich hierbei um einen Gewaltherrscher handeln, einen Diktator, der demnächst in Deutschland, vielleicht auch Österreich, aller Wahrscheinlichkeit nach aber Deutschland, sich erheben wird. In Jesaja Kapitel 48. Jesaja Kapitel 48. Da lesen wir in Vers 20. Geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern. Sie sehen die Identifikation von Babel und den Chaldäern. Das ist eine sehr bekannte Stelle, die wir auch im Buch der Offenbarung natürlich nachher lesen. Kommt aus Babel heraus, mein Volk. Aber es wird auch in Jeremia Kapitel 50 erneut gesagt. Jeremia Kapitel 50 und in Vers 8. Flieht aus Babel und zieht aus der Chaldäer Lande und macht es wie die Böcke vor der Herde. Normalerweise sollen wir ja Schafe sein, keine Böcke, aber manchmal muss man auch Führungspositionen einnehmen, in dem Sinne, dass man die Menschen darauf vorbereitet, welchem Untergang sie entgegengehen. Und dann lesen wir auch in Kapitel 51 und Vers 6. Flieht aus Babel und rette an jeder sein Leben, dass ihr nicht untergehend in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Genau das gleiche über dem Buch der Offenbarung wiederholt. Es geht nicht um ein buchstäbliches Verlassen von Deutschland oder Österreich oder Europa. Wohin will man gehen? Wie wir sehen werden, die ganze Welt wird ja in Mitleidenschaft gezogen werden. Nein, es geht um ein geistliches Verlassen. Wir müssen herauskommen in geistlicher Hinsicht aus diesem System, diesem babylonischen, chaldäischen, schrecklichen, diktatorischen System, das sich in absolut abscheulicher Weise gegen Gott richten wird. Nun, es geht aber nicht nur um den politischen Führer, das Tier. Es geht auch um eine andere Persönlichkeit, der sogenannte falsche Prophet. Und in Hesekiel Kapitel 28, da wird dieser falsche Prophet noch auf andere Weise beschrieben. In Hesekiel Kapitel 28, da ist die Rede von einem Fürsten, dem Fürsten zu Tyros. Und da heißt es in Vers 2, Du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyros, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt und spricht, ich bin ein Gott, oder besser übersetzt, wie es andere Bibelstellen auch haben, ich bin Gott. Der sagt, ich bin Gott. Ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist. Dennoch überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz oder als wäre es Gottes Herz. Sie können die ganze Stelle lesen, das ganze Kapitel. Aber es geht hier um niemand anderen als um den falschen Propheten, den Menschen der Sünde, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, wie 2. Thessaloniker Kapitel 2, die Verse 3 bis 4, und sagt und von sich vorgibt, Gott zu sein. Und sich anbeten lässt. Er mag sich als der Stellvertreter Gottes auf Erden bezeichnen. Oder er wird sich als der Heiland bezeichnen, als Christus, der bereits schon zurückgekommen sei und jetzt im Tempel Gottes sitzt. Was immer die Motivation sein wird, die Menschen werden ihm folgen. Wir haben gerade gelesen, dass dieser religiöse Führer, der künftige Fürst von Tyros, ursprünglich seinen Sitz mitten im Meer haben wird. Nun beachten Sie, dass Italien mit seiner Hauptstadt Rom, der Stadt, die auf 7 Hügel erbaut ist, wie auch Offenbarung 17 es beschreibt, Italien wird von verschiedenen Meeren oder Ozeanen umgeben. Dem Ligurischen Meer, dem Tyrrhenischen Meer, dem Mittelmeer, dem Ionischen Meer und der Adria. Auch emigrierten einige Einwohner des ehemaligen Tyros nach Italien, wo sie sich in Rom niederließen. Der Name Tyrrhenisches Meer, eines der Meere oder Ozeane, die Italien umgeben, stammt von den Einwohnern von Tyros, die sich in Italien ansiedelten. Wir sehen hier den offensichtlichen Zusammenhang. In Ezekiel 28 und Vers 4, da wird Folgendes noch gesagt. Siehe, du hältst dich für klüger als Daniel, das ist Vers 3, und es heißt hier, hast dir durch deine Klugheit und deinen Verstand Macht erworben und Schätze von Gold und Silber gesammelt. Es geht nicht und habe, sondern du hast das getan. Auch wo es heißt, du hältst dich für klüger als Daniel, Vers 3, ist besser übersetzt, du warst klüger oder weiser als Daniel. Eine sehr interessante Persönlichkeit wird hier beschrieben. Eine kluge Persönlichkeit, eine weise Persönlichkeit, aber weise im Sinne von menschlicher Weisheit. Aber auch eine reiche, sehr reiche Organisation. Und in Vers 7 heißt es dann, dass Fremde gegen den religiösen Führer antreten werden. Das heißt, sie sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz entweihen. Und es heißt dann auch, dass diese Fremden die gewalttätigsten unter den Völkern sind oder die gewalttätigsten Völker. Aber das ist ein anderes Kapitel. Es geht darum, dass letztendlich natürlich sowohl das Tier als auch der falsche Prophet von Jesus Christus bei seinem Kommen in einen folgenden Pfuhl geworfen werden. Aber dieser religiöse Aspekt dieser aufkommenden europäischen Supermacht, der wird auch in Jesaja Kapitel 23 beschrieben. In Jesaja Kapitel 23. Und auch hier geht es um Tyros. Aber es geht um das moderne Tyros. Das noch zukünftige System, das mit Tyros verglichen wird, das mit Babylon verglichen wird, das mit Chaldea verglichen wird. Es heißt hier in Vers 1, das ist die Last für Tyros, heilt ihr oder heult ihr Tarsisschiffe, denn Tyros ist zerstört, dass kein Haus mehr da ist. Und dann heißt es in Vers 4, schäme dich, Sidon, denn das Meer, ja die Feste am Meer spricht, ich werde nicht mehr schwanger, ich gebärde nicht mehr, darum ziehe ich keine Jünglinge auf und erziehe keine Jungfrauen. Nun, es ging zunächst einmal darum, dass dieses religiöse System gesagt hat, diese religiöse Macht, dass sie Mutter von vielen Kindern sein wird. Man könnte sagen, die Mutterkirche von vielen Töchterkirchen. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wo sie auch einsehen muss, nein, diese Herrlichkeit in Anführungszeichen ist es vorbei. In Jesaja 23 und Vers 7. Da lesen wir, ist das eure fröhliche Stadt, die sich ihres Alters rühmte? Ihre Füße führten sie weit weg, in der Ferne zu weilen. Nun, das ist eine Bezugnahme auf die historische Tatsache, dass natürlich die Einwohner der alten Stadt Tyros, wie wir schon gehört haben, sich in eine andere Stadt, in eine andere Gegend begaben und sich dann hauptsächlich in der berühmten Stadt von Rom niederließen. Aber diese Prophezeiung hier in Jesaja ist doppelter Natur, vielleicht sogar dreifacher Natur, wie wir gleich sagen werden oder auch sehen werden. In Jesaja 23, angefangen Vers 15, heißt es zunächst einmal wie folgt. Zu der Zeit wird Tyros vergessen werden, 70 Jahre, solange etwa ein König lebt. Aber nach 70 Jahren wird es mit Tyros gehen, wie es im Hurenlied heißt. Nimm die Harfe, geh in die Stadt umher, du vergessene Hure. Mach es gut auf dem Saitenspiel und singe viele Lieder, auf das deiner gedacht werde. Denn nach 70 Jahren wird der Herr die Stadt Tyros heimsuchen, dass sie wieder zu ihrem Hurenlohn komme und Hurerei treibe mit allen Königreichen auf Erden. Nun, jemand, der die Erzählung, die Aussage im Buch der Offenbarung gelesen hat, Offenbarung 17, Offenbarung 18, der weiß genau, worum es hier geht, um diesen Hurenlohn, um die Hure, die auf dem scharlachfarbigen Tier sitzt. Vers 18. Aber ihr Gewinn und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden. Man wird ihn nicht wie Schätze sammeln und aufhäufen, sondern ihr Gewinn wird denen zufallen, die vor dem Herrn wohnen, dass sie essen und satt werden und wohlbekleidet sein. Nun, historisch gesehen war die alte Stadt Tyros für einige Zeit vergessen, war keine maßgebliche Nation mehr, und zwar für 70 Jahre, angefangen mit der Attacke, dem Angriff von Nebukadnezar im Jahre 609 vor Christus, bis hin zum Fall des alten Babylon im Jahre 539 vor Christus. Und dann begann Tyros erneut bekannt zu werden und Einfluss zu haben. Aber wie ich sagte, dies ist auch eine Prophezeiung für die Endzeit. Und in unserer Zeit kann man von 1859 ausgehen, wo Garibaldi die italienischen Staaten vereinigt hat und nach allen Berichten damals den Einfluss, die Macht der katholischen Kirche gebrochen hat. Die hatten dann keinerlei großartige Einflussnahme mehr. Der Papst musste sogar fliehen, musste nach Gaeta fliehen damals, musste Rom verlassen. Aber im Jahre 1929, genau 70 Jahre später, geschah ein Vertrag, ein Konkordat zwischen Mussolini und der damals nahezu bankrotten katholischen Kirche. Und so wurde wiederum der Einfluss der katholischen Kirche sehr deutlich und sehr machtvoll. Und Vers 18 in Jesaja 23 hat uns ja gerade gesagt, dass aber ihr Wohlstand, ihre Reichtümer letztendlich im Millennium für gute Zwecke verwendet werden. Nun, die endzeitlichen Aktivitäten dieser sehr reichen religiösen Macht, die werden natürlich auch in Offenbarung beschrieben. Schauen wir uns kurz an, was in Offenbarung 17 und Vers 4 gesagt wird. Die Frau, diese Hure, diese gefallene Frau, die war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, voll von Gräueln und die Unreinheit ihrer Hurerei. Und dann heißt es, ihr Name war das große Babylon, die Mutter der Hurer oder auch Huren, wie die Lutherbibel 2009 es sagt, und aller Gräuel auf Erden. Und dann auch in Kapitel 18 und in Vers 9. Sie werden beweinen und sie beklagen. Und zwar werden es die Könige auf Erden tun, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand. Das war jetzt der religiöse Aspekt dieser Erneuerung des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches. Aber es geht mir heute auch darum, Ihnen zu zeigen, dass es eine absolute Diktatur sein wird, und zwar eine weltweite. Aber die natürlich auch in Europa und vielleicht gerade auch in Deutschland oder Österreich, natürlich auch in Verbindung mit Italien, mit Rom, seinen Anfang nehmen wird. Und wir haben eben schon kurz von dem König von Assyrien gesprochen. Der wird auch der König von Babylon genannt oder der König des Nordens oder das Tier. Aber dieses gesamte System, dieses Reich wird zerstört werden. Assyrien wird zerstört werden. Wie und wann? Jesaja Kapitel 10 und Vers 17. Jesaja 10 und Vers 17. Und das Licht Israels wird ein Feuer sein und sein Heiliger wird eine Flamme sein und sie wird Assurs Dornen und Disteln anzünden und verzehren an einem einzigen Tag. Wenn es hier um das Licht Israels geht, ist natürlich damit Gott gemeint. An einem einzigen Tag soll Assyrien zerstört werden. In Jesaja 14 da wird etwas über diesen Weltherrscher, diesen assyrischen Weltherrscher, den König von Babel, gesagt. In der revidierten Lutherbibel, die ich hier vor mir habe, heißt die Überschrift zu diesem Kapitel Triumphlied über den Sturz des Weltherrschers. Sie haben das klar erkannt. Es geht hier um einen Weltherrscher. In Vers 7. Nun hat Ruhe und Frieden alle Welt. Alle Welt. Und jubelt fröhlich, nachdem sie der Weltherrscher untergegangen ist. Vers 16. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte. Auch in Vers 21. Richtet die Schlachtbank auf für seine Söhne, um der Missetat ihrer Väter willen, dass sie nicht wieder hochkommen und die Welt erobern. Es geht um dieses babylonische System. Die Welt erobern und den Erdkreis mit Städten füllen. In Jeremia 50 und Vers 23, da wird noch etwas mehr gesagt über diesen Weltherrscher, den König von Babel. Da heißt es, wie ist der Hammer der ganzen Welt zerbrochen und zerschlagen? Wie ist Babel zum Entsetzten geworden unter den Völkern, der Hammer der ganzen Welt? Offensichtlich geht es hier um eine Weltherrschaft, die von diesem König von Babel ausgeht. In Jeremia 51 und in Vers 7. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker so toll geworden. Es geht natürlich hier auch um jetzt den religiösen Aspekt dieses wiedererstandenen Babylons. Aber alle Völker, heißt es hier, haben von diesem Wein getrunken. Vers 25 in Jeremia 51. Vers 25. Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben gebracht hast über alle Welt, spricht der Herr. Nun, Gott hat diesen Hammer gebraucht, um andere Völker zu bestrafen für ihre Sünden. Aber dann würde es auch an Babylon natürlich selber gehen, wie er auch in Jesaja 10 gesagt hat, dass er den König von Assyrien gebrauchen würde, um Israel zu bestrafen. Aber dann sagt er, aber du in deinem Stolz wirst auch für dein Vergehen büßen müssen. In Jesaja Kapitel 26 wird wiederum eine sehr bedeutsame Anmerkung und Warnung an uns ausgesprochen. Uns wird ja gesagt, wir sollen herauskommen in geistlicher Hinsicht aus diesem Babylon. In Jesaja 26 und Vers 13, das sollte unsere Einstellung jetzt sein. Da heißt es, Herr unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du. Diktatur wird wieder angesprochen. Aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Darum muss es gehen. Aber gleichwohl verstehen wir, dass dieses schreckliche Babylon, das bald kommen wird, die Menschheit verwüsten wird. Satan wird dieses Tier gebrauchen, um letztendlich eine große Trübsal herbeizuführen, die, wenn Christus nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, alle Menschen vernichten würde. Jesaja 33, Vers 1. Wehe dir, du Verwüster, der du selbst noch nicht verwüstet bist, und du Räuber, der du selbst noch nicht, ist die Idee, beraubt bist. Wenn du das Verwüsten vollendet hast, so wirst auch du verwüstet werden. Wenn du des Raubens ein Ende gemacht hast, so wird man auch dich berauben. Das heißt ja dann, dass es zu einer Wüste werden wird, wo also nur noch wilde Tiere und Dämonen hausen werden. Es geht um das Vernichten, um die Zerstörung des gesamten babylonischen Systems, politisch, militärisch, wirtschaftlich und religiös. Und der religiöse Aspekt, der wird wiederum in Jesaja Kapitel 47 angesprochen. Wenn es von dem König von Babel geht, das ist dann natürlich eine Bemerkung im Hinblick auf das Tier. Aber wenn es um die religiöse Macht geht, dann wird von einer weiblichen Dame, einer gefallenen Dame gesprochen. Jesaja 47, Vers 1. Herunter, setze dich in den Staub, Jungfrau. Na, Jungfrau sollte es eigentlich nicht heißen. Das ist hier hinzugefügt worden. Eine junge Frau, darum geht es hier. Du Tochter Babel, setze dich auf die Erde, du Tochter der Chaldäer. Da ist kein Thron mehr. Man wird dich nicht mehr nennen, Zarte und Verwöhnte. Es geht um die Tochter Babel, es geht um die Tochter der Chaldäer. Die wird keinen Thron mehr haben. Wir hatten ja gelesen, zunächst einmal hatte dieser König von Tyros einen Thron. Der falsche Prophet wird sich in den Tempel Gottes setzen, von sich vorgeben, Gott zu sein. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wo das ein Ende haben wird. Jesaja 47 und Vers 5. Setze dich stumm hin. Gehe in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr heißen Herren über Königreiche. Ja, bislang hat sie einen solchen Einfluss auf die Königreiche der Erde, dass sie Herren über Königreiche genannt wird durch ihre Verführung, durch ihre falschen Lehren, falschen Ideen, die überall auftauchen. Nicht nur im christlichen Europa, nicht nur im christlichen Amerika, im christlichen England, sondern auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Russland und in anderen Staaten, die eine gewisse christliche Idee haben, die sich vielleicht sogar gar nicht christlich nennen, aber gleichwohl beeinflusst worden sind von den falschen Ideen und Lehren dieser religiösen Macht. In Jesaja 47 und Vers 7. Du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen, noch daran gedacht, wie es hernach werden könnte. Vers 8. So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzt und sprichst in deinem Herzen, ich bin's und sonst keine, ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einen Tag, wie auch Assyrien an einem Tag vernichtet werden wird, wie auch Babylon im Buch der Offenbarung an einem Tag vernichtet werden wird. Dies alles wird über dich kommen auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen. Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen und du dachtest, niemand sieht mich, deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sprachst, ich bin's und sonst keine, ich bin die allein selig machende Kirche. Aber nun wird über dich Unglück kommen, dass du nicht wegzaubern kannst, und Unheil wird auf dich fallen, dass du nicht durch Sühne abwenden kannst, und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst. Und so tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um du dich von deiner Jugend an bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Und natürlich kann das dann nicht mehr geschehen, denn Christus wird eingreifen, um diesem System ein Ende zu bereiten. Er wird das Tier und den falschen Propheten, wie ich sagte, in einen Feuersee werfen, dass sie dort verbrannt werden. Diese weltweite Auswirkung, diese Diktatur, die sich über die ganze Welt verbreiten wird, die findet sich auch bestätigt in Offenbarung Kapitel 13 und die Verse 3 und 4. Offenbarung 13 und Vers 3. Es geht hier um die europäische Macht, das alte römische Reich, das sich 10-mal erneuern würde. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, der Fall von Rom. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wundete sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, Satan, den Teufel, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an. Und sprachen, ja, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Es geht nicht nur um die Macht, es geht auch um den Herrscher, der dieser Macht vorstehen wird, ganz besonders in der Endzeit, in Vers 7. Da lesen wir, und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen, das ist jetzt das Tier, und sie zu überwinden, und es wurde ihm Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Schauen Sie, es heißt nicht, werden das Tier anbeten, es, sondern werden ihn anbeten, wie es auch im griechischen Urtext so steht. Es geht um eine Persönlichkeit, es geht um den Mann, es geht um das Tier, in diesem Falle jetzt den Führer, den letzten Führer des ehemaligen Römischen Reiches, die werden ihn anbeten, alle. Aber es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme sollte sie mit umfassen. Alle, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Aber alle anderen, die dieses Verständnis nicht haben, die werden dieses Tier anbeten, werden ihm folgen. Die gesamte Welt, wie es hier heißt. Und dieses Tier wird natürlich eine totale Diktatur repräsentieren, die Gottes Volk verfolgen wird, wie wir gerade gelesen haben. Aber es geht auch um ein weiteres Ziel. Das ist jetzt der politische Aspekt. Aber es geht auch um den religiösen Aspekt. In Offenbarung 13, da wird nämlich in Vers 11 von einem zweiten Tier gesprochen. Das hatte zwei Hörner, wie ein Lamm, redete wie ein Drache, gab sich vor, das Christentum zu vertreten und war in Wirklichkeit ein Handlanger von Satan, dem Teufel. Vers 12, und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen, und es verführt, die auf Erden wohnen. Wiederum keine Ausnahme, es sei denn, sie gehören zu denen, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Es verführt alle, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild sich machen sollen, dem Tier, es heißt hier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Im Griechischen heißt es aber wiederum der. Es geht um das Tier, aber es geht um den Menschen, diesen Mann, der die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. In Vers 16. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen, ein Malzeichen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Niemand! Wenn er nicht das Zeichen, das Malzeichen hat, den Namen des Tieres, die Zahl seines Namens. Es gibt hier verschiedene Aspekte, die hier erwähnt werden. Es geht um ein Malzeichen. Aber es sind da eigentlich nicht wenige, die da ausgenommen sind. Nur wenige sind ausgenommen, möchte ich sagen. Die meisten eben nicht. Es geht nicht nur um Europa. Es geht um den Einfluss. Und schon gar nicht nur um Deutschland. Es geht um den Einfluss, der sich auf alle übertragen wird. Nun, bevor ich jetzt weiter fortfahre mit dem, was ich heute mit Ihnen besprechen möchte, ich bekomme hin und wieder Anfragen, ja, wie ich das jetzt sehe im Hinblick auf, sagen wir einmal, das Malzeichen des Tieres und die Corona-Beschränkungen und Maßnahmen. Soll man sich impfen lassen, soll man sich nicht impfen lassen? Ist das das Malzeichen des Tieres, wenn man sich impfen lässt, wenn man eine Maske trägt? Und so weiter und so fort. Es gibt sogar die Idee, dass durch diese Impfungen bewusst darauf eingegangen werden soll, und das ist der Zweck dieser Impfung, dass man die Weltpolitik oder vielmehr die Weltpopularität, die Weltbevölkerung reduzieren will. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube nicht, dass die Regierenden diese Absicht haben. Es würde auch irgendwo nicht viel Sinn ergeben, weil man macht sehr viel Geld mit diesen Impfungen. Man will ja nicht das Lamm schlachten, oder vielmehr die Gans schlachten, die einen die goldenen Eier legt, nicht wahr? Aber letztendlich geht es darum, es ist dies eine persönliche Entscheidung. Es ist nicht das Malzeichen des Tieres, wenn man sich impfen lässt. Es ist eine persönliche Entscheidung. Man sollte sich natürlich mit allen Fakten auseinandersetzen. Wir haben Mitglieder in unserer Kirche, die haben sich impfen lassen. Andere sagen, nein, wir werden uns nicht impfen lassen. Es kommt auch mit darauf an, wie ihr Gesundheitszustand aussieht. Wenn Sie ohnehin schon ein schwaches Immunsystem haben, ist das auch eine Überlegung wert. Persönlich habe ich gewisse Andeutungen bereits gemacht, gewisse Ideen. Würde ich mich impfen lassen unter keinen Umständen? Nein, das kann ich nicht sagen. Wir haben sogar auch in der Vergangenheit, wenn wir Mitglieder oder auch Prediger nach Ländern geschickt haben, wo eine Impfpflicht bestand, sonst wären die nicht hineingekommen, und die Prediger hatten die Aufgabe, das Evangelium dort zu verkünden. Die haben sich dann impfen lassen, haben allerdings auch zu Gott eindringlichst gebetet, dass sie beschützt werden von irgendwelchen Nebenwirkungen. Das sollte man in jedem Falle tun, wie auch immer man sich dazu entscheidet. Aber ich sehe in diesem ganzen Gebiet hier, dieser Entwicklung, ob es jetzt Corona-Maßnahmen ist oder die Idee, sich impfen lassen zu müssen oder was immer, da sehe ich eine ganz andere unterschwellige Bedrohung. Es geht eigentlich gar nicht mal so sehr, was die Bibel angeht, um die Corona-Maßnahmen an sich. Ich meine, wenn Sie Ihren Job verlieren würden, wenn Sie sich nicht impfen lassen oder wenn Sie sich nicht testen lassen, das ist dann schon eine Überlegung wert, ob Sie das in Kauf nehmen wollen. Ist es Sünde, sich impfen zu lassen? Nein, das kann man ja nicht sagen. Man kann sich allerdings seine Gesundheit gefährden dadurch, aber es ist ja auch nicht unbedingt eine Situation, die mit dem Rauchen zu vergleichen ist. Wenn man raucht, dann tut man es ja ganz bewusst und man weiß, dass Rauchen schädlich ist. Hier ist es eine Situation, eine Tatsache, eine Frage, soll man sich insoweit impfen lassen, um gewisse Privilegien erhalten zu können? Zum Beispiel, wie sehe es aus mit mir, wenn ich jetzt nach Deutschland kommen möchte, und die einzige Möglichkeit für mich ist, nach Deutschland zu kommen, um mich impfen zu lassen, ja, wäre das eine Überlegung wert? Ich meine, das sind Fragen, die man sich selber aufgrund seiner eigenen individuellen Situation stellen muss. Aber ich möchte jetzt doch schon auf diese Corona-Maßnahmen ein wenig eingehen und zunächst einmal mit unseren Weltnachrichten beginnen, die wir ja wöchentlich veröffentlichen. Und wenn Sie die noch nicht gelesen haben, sie sind wöchentlich auf unserer Webseite zu finden. Sie sollten sie unbedingt lesen. Es sind wichtige Artikel, die wir dort veröffentlichen, die Sie in vielen Fällen gar nicht woanders finden werden. Denn die Massenmedien sind in gewisser Weise ja schon auf gewisse politische Propaganda hin ausgerichtet. Und das müssen Sie begreifen. Aber hier ist ein Artikel, interessanterweise der Bild-Zeitung, vom 22. April über Angela Merkels Notbremse. Und da schreibt die Zeitung, trotz schwerster verfassungsrechtlicher Bedenken hat die GroKo, also die Große Koalition, den Bundeslockdown der Kanzlerin durchs Parlament gepeitscht. Trotz schwerster verfassungsrechtlicher Bedenken. Und dann schreiben sie sogar, wie stehen die Chancen für eine Verfassungsklage nach Meinung vieler Top-Juristen gut. Aber wir fügen folgende Anmerkung hinzu. Deutschland auf dem Weg zur Diktatur? Das steht außer Frage. Dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetz kippen wird, ist wegen der politischen Propaganda im Lande zweifelhaft. Und dann haben wir einen weiteren Kommentar von Julian Reichelt, der ebenfalls in der Bild-Zeitung veröffentlicht wurde, Ihnen zu Gehör gebracht. Und da heißt es, an diesen Tage werden wir uns leider noch lange erinnern. Der 21. April wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die demokratisch gewählte Regierung eines freiheitsliebenden Landes beschlossen hat, dass sie die Bürger einsperren kann. Eine Brachialmaßnahme, zu der eine Regierung nur dann greifen sollte, wenn sie alles versucht hat, um sie abzuwenden, das ist nicht ansatzweise geschehen. In der Tat könnte man sagen, dazu sollte eine Regierung niemals sich hier geben. Und dann schreiben die Folgendes. Wo Willkür wächst, da wuchert Wut gegen den Staat. Und es heißt hier, wo Gesetze nicht klar und durchsetzbar sind, da wächst die Willkür. Wut gegen den Staat. Nun, in Deutschland, mit Deutschlands sprichwörtlichem Herdentrieb, kann man das eigentlich nicht im Großen und Ganzen erwarten. In einigen Bereichen schon, aber nicht im Großen und Ganzen, wie ich gleich noch erklären werde. Aber T-Online gibt uns einen Überblick über, was zurzeit alles verboten ist in Deutschland. Und es wurde ja auch nicht ohne Grund gesagt, was in Deutschland nicht ausdrücklich erlaubt ist, das ist verboten. Aber hier wird es ausdrücklich verboten. Kontaktbeschränkungen. Drinnen und draußen dürfen sich nur noch Angehörige eines Haushalts mit einer weiteren Person treffen. Drinnen und draußen. Ausgangsbeschränkungen. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 5 Uhr darf das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. Spazieren gehen und joggen soll noch bis 0 Uhr erlaubt bleiben, solange sie dabei alleine bleiben. Eine absolute Einladung zu Gewaltverbrechen. Hier eine junge Frau, die, sagen wir mal, gegen Mitternacht noch joggt, alleine. Ja, was für Zustände will man denn in Deutschland eigentlich erreichen? Unglaublich. Schulen. Schüler und Lehrer müssen sich für die Teilnahme am Präsenzunterricht zweimal pro Woche testen lassen. Warum nicht jeden Tag, nicht wahr? Ist ja dann einfacher. Kann man dann nicht unbedingt vergessen, an welchem Tag man sich testen lassen muss. Was für ein unglaublicher Irrsinn wird da zurzeit in Deutschland propagiert und die Deutschen scheinen es zu lieben. Die meisten sind damit einverstanden. Viele sagen sogar auch, das reicht noch nicht einmal. Da müssen noch schärfere, stärkere Maßnahmen ergriffen werden. Die Deutsche Welle. berichtete am 17. April. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, nun, ich will das kurz mal hier andeuten, hoffentlich sind die bayerischen Zuschauer jetzt nicht beleidigt, aber als ich damals Jura studierte, da hat unser Ausbilder, wenn er von einer abweichenden Meinung des Bayerischen Gerichtshofes sprach, und es war eigentlich immer nur der Bayerische Gerichtshof, der eine abweichende Meinung hatte, der sprach dann immer so von den Knödeldeppen. Aber hier sind es die Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, die hier angesprochen werden, und die stimmte der lokalen Gemeinde zu, dass ein Versammlungsverbot für Gruppen von meist Covid-Leugnern notwendig war, um die Ansteckungsgefahr zu verhindern. Das hört sich immer so schön an, nicht wahr? Man will die Ansteckungsgefahr verhindern. Was man tut, ist, man verbietet Demonstrationen gegen diese Covid-Maßnahmen. Es heißt, das sächsische Oberverwaltungsgericht sah durchaus eine Gefahr für die Teilnehmer und Passanten. Das Urteil besagt, dass die Veranstalter nicht in der Lage wären, soziale Distanzierung und Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Und weitere geplante Veranstaltungen sind ebenfalls untersagt. Ja, wenn das keine diktatorischen Maßnahmen sind, weiß ich nicht, was diktatorische Maßnahmen sind. Man hat jetzt begonnen, Demonstrationen zu verbieten, die sich gegen die Maßnahmen richten. Schauen Sie, Diktatur kommt nicht von ungefähr. Diktatur hat immer eine Ausgangsbasis. Hitler kam ja auch nicht von ungefähr an die Macht. Er kam an die Macht, weil er mehr und mehr Popularität erlangte mit seinen diktatorischen Ideen. Wenn man sich heute die Politiker anschaut, dann fragt man sich, wissen die eigentlich, was sie tun? Oder sollte man es so sagen, sie wissen nicht, was sie tun? Wir schreiben auch hier, dass Deutschland mehr und mehr zu einer prophezeiten Diktatur wird, die keine oder die keine Ansichten duldet, die der offiziellen Politik entgegenstehen. Wir haben in unseren Weltnachrichten vom 15. April 2021 dann Folgendes geschrieben. Eine einsame 178-seitige Entscheidung des Amtsgerichts Weimar vom 8. April verbot alle Maskenmandate für Schüler im Unterricht sowie auf dem Schulgelände und untersagte auch die Verpflichtung zur Beteiligung an Schnelltests. Sicherlich wird diese politisch inkorrekte Entscheidung, nicht dass die Entscheidung selbst inkorrekt war, aber sie war politisch inkorrekt, bald wieder durch höhere Gerichte aufgehoben werden. Sagen wir hier. Dann sagen wir noch Folgendes. Deutschland spielt mit dem Feuer. Aber die Deutschen sind leider bekannt dafür, dass sie bereitwillig ihre Freiheiten aufgeben und für das propagierte, angebliche höhere Wohl diktatorische Maßnahmen stillschweigend hinnehmen und befolgen. Schauen Sie, das ist der Punkt. Die deutsche Bevölkerung, auch die österreichische Bevölkerung, wird systematisch darauf vorbereitet, eine Mentalität zu entwickeln, die Diktaturen akzeptiert, diktatorische Maßnahmen akzeptiert. Darum geht es letztendlich. Und Satan ist ja nun der Herrscher dieser Welt. Und Satan ist ja derjenige, der auch das Tier hervorbringen wird aus dem Abgrund. Und er weiß genau, was er tut. Und gutgläubig vielleicht, wie viele Deutsche sind, die lassen sich da jetzt einwickeln. Die lassen sich jetzt Scheuklappen vor die Augen bringen, um das alles so zu akzeptieren. Aber als wir das geschrieben haben, da war mir persönlich noch nicht einmal das Ausmaß dessen klar geworden, was geschehen würde. Und jetzt geschieht Folgendes. Focus schrieb am 23. April. Mit der Aufhebung von Masken und Testpflicht für zwei Schüler, sorgte ein Familienrichter aus Weimar für Furore. Mittlerweile liegen gegen den Richter 10 Strafanzeigen wegen Rechtsbeugung vor. Allerdings haben sich nicht nur Kritiker des Richters bei der Staatsanwaltschaft gemeldet, sondern auch hartnäckige Befürworter des Maskenurteils, also hartnäckige Befürworter. Strafanzeige gegen den Richter. Wegen Rechtsbeugung. Nun, ich habe mir § 339 des Strafgesetzbuches angeschaut. Hier wird Rechtsbeugung wie folgt formuliert. Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechtes schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 5 Jahren bestraft und wird dann natürlich auch sein Amt verlieren, wenn er schuldig gesprochen wird. Die Bild-Zeitung schrieb, es bestehe der Anfangsverdacht, dass der Richter nicht zuständig und daher nicht befugt war, eine solche Anordnung zu erlassen. Zuständig sei hingegen das Verwaltungsgericht. Wenn es also jetzt um Rechtsbeugung geht, dann ginge es um die vorsätzlich falsche Anwendung des Rechts seitens des Richters. Im konkreten Fall hätte er wissen müssen, oder wusste er, dass er nicht zuständig war und gleichwohl tätig wurde, um das Erlassen einer Entscheidung des zuständigen Gerichtes, die anders verlaufen wäre, zu verhindern. Das ist der Vorwurf, der hier gemacht wird. Das ist ausgesprochen zweifelhaft. Die Zeit berichtete am 13. April, dass zum Beispiel auch das Amtsgericht Weilheim in Oberbayern ein Kind von der Maskenpflicht in seiner Schule befreit hat. Besteht gar kein Unterschied zu dem Amtsgericht in Weimar. Aber das Verwaltungsgericht Weimar, das hat die Entscheidung des Amtsrichters in einem unabhängigen Rechtsstreit für offensichtlich rechtswidrig erklärt, da nur es zuständig sei, Anordnungen gegenüber Behörden zu treffen. Es hat auch alle Anträge auf Befreiung der Maskenpflicht abgelehnt, interessanterweise. Gleichwohl schreibt MDR am 21. April, dass die Entscheidung des Amtsgerichts Weimars in Kraft bleibt. Aber das Bundesministerium Thüringen hat bei dem Amtsgericht Beschwerde eingelegt. So schreibt auch MDR vom 26.04. Aber das ist nicht alles. Das war gerade erst der Anfang. Es sollte noch schlimmer kommen. Jetzt werden wir darüber informiert, dass eine Hausdurchsuchung des Weimarer Sensationsrichters stattgefunden hat. Und Kommentare gehen dahin, dass sie sagen, das war aufgrund einer Entscheidung, die der Maßnahmepolitik der Regierung sehr unbequem geworden ist. Und dann schreibt eine andere Publikation, in einem normalen Rechtsstreit wird ein Urteil einfach in einer weiteren Instanz bekämpft. Ein solcher Vorgang hier ist wohl beispiellos in der deutschen Geschichte seit Ende des Dritten Reiches. Dass ein Richter unter massiven Druck gerät und schlimmste Repressionen erfahren muss, weil der Politik ein Urteil nicht gefällt. Focus schrieb einen längeren Artikel am 27.04. Und da schreiben sie wie folgt. Und einiges ist sehr gut, anderes ist natürlich wieder mal Schwachsinn. Auf den Schwachsinn gehe ich nicht ein. Aber ich will hier kurz etwas aus diesem Artikel Ihnen zu Gehör bringen. Am 8. April 2021 kippte der Familienrichter Christian Detmar vom Amtsgericht Weimar die Maskenpflicht an zwei Schulen der Stadt unter Verweis auf eine angebliche Kindeswohlgefährdung. Er sagte, wenn die Kinder da den ganzen Tag über Masken tragen müssen, das schadet denen. Interessant ist, dass gerade auch gestern der sehr bekannte, sehr populäre Moderator von Fox News, Tucker Carlson, genau das Gegenteil oder vielmehr genau dasselbe gesagt hat. Mit anderen Worten, dass sich Maskenpflicht nicht auf Kinder auswirken darf, dass das eine Kindeswohlgefährdung sei. Nun, Sie können sich auch da die Reaktion vorstellen, nachdem er das gesagt hat, was er da zu hören bekam. Aber zurück zu diesem Artikel von Focus. Da schreiben die dann, am Montag rückte die Polizei zu einer Razzia bei Richter Detmar an. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Erfurt gegenüber Focus Online. Ja, es gab gestern Vormittag eine Durchsuchung. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, die der Beschuldigte freiwillig herausgegeben hat, so der Oberstaatsanwalt Hannes Grüneisen am Dienstag. Demnach wurden sowohl das Büro des Richters als auch sein Haus sowie sein Auto durchsucht, sein Mobiltelefon sichergestellt. Die Durchsuchung war vom Ermittlungsrichter angeordnet worden, so Grüneisen. Da ist einiges im Busch, nicht wahr? Das heißt dann, nach Informationen von Focus Online wird der Thüringer Richter von einem der prominentesten Strafverteidiger Deutschlands vertreten, Rechtsanwalt Gerhard Strate aus Hamburg. Er wirkte zum Beispiel die Freilassung des bayerischen Justizopfers Gustl Mollat. Im Gespräch mit Focus kritisierte Gerhard Strate die Ermittlungen gegen den Familienrichter scharf. Er bezeichnete das Verfahren als unzulässig und unbegründet. Gegen die Durchsuchungsmaßnahmen habe er bereits Beschwerde eingelegt. Strate, es ist völlig abwegig, eine Rechtsbeugung zu behaupten oder auch nur in den Raum zu stellen. Gegenteilige Auffassungen sind offensichtlich dem Irrsinn zuzuschreiben, der sich in der Corona-Zeit breit zu machen beginnt. Eine absolut bemerkenswerte Aussage, die die meisten absolut nicht akzeptieren wollen. Strate zufolge wirft die Staatsanwaltschaft seinem Mandanten vor, gegen § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches verstoßen zu haben. Das ist der Paragraph bezüglich gerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls. In Absatz 4 steht, dass ein Familiengericht zur Abwendung von Gefahren für Kinder auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen könne. Der Richter sei davon ausgegangen, dass mit Dritten nicht nur Personen gemeint sind, sondern auch öffentliche Institutionen wie Schulen. Das, so Strate, ist eine absolut vertretbare Position. Absolut richtig. Absolut richtig. Diese ganze Anklage, diese Ermittlung wegen Rechtsbeugung mit anschließender Hausdurchsuchung lässt mich zu dem Schluss kommen, dass wir es absolut mit diktatorischen Maßnahmen zu tun haben. Mit Maßnahmen, die der politischen Idee der Regierung insoweit die Stange hält. Es heißt hier dann weiter, bei Gegnern des staatlichen Corona-Kurses stießen die Maßnahmen der Strafverfolger gegen Detmar auf massiven Protest. Sie sprachen von einem Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz und einem Versuch, missliebige Richter unter Druck zu setzen. In einer Stellungnahme des Leipziger Rechtsanwaltes Ralf Ludwig behauptet der bundesweit bekannte Querdenker-Anwalt, mit der Durchsetzung sei die richterliche Unabhängigkeit in Deutschland online oder vielmehr ohne Wimpernzucken abgeräumt worden. Für ihn sei die rote Linie eindeutig überschritten. Wer jetzt nicht sieht, dass wir inzwischen in einem faschistischen Lande leben, dem kann nur entgegengehalten werden, dass er Teil dieses Systems ist. Und dann hat er auch zu einer Demonstration aufgefordert, zum 1. Mai von Rechtsanwaltskammern, Rechtsrichtervereinigungen, Berufskollegen, ob das was wird, ist dann auch die Frage. Nun, alles dies, wenn es sich um eine Ausnahmesituation handeln würde, würde vielleicht mit einem Kopfschütteln abgetan werden können, aber es liegt keine Ausnahmesituation vor. In keinster Weise. Sie haben alle von, ich denke mal, der Kampagne von vielen Tatort-Schauspielern gehört, alles dicht machen. Die haben eine satirische Darstellung gebracht. Ich habe hier einen Artikel, auch von der Bild-Zeitung. Da heißt es, mit Ironie, Witz und Sarkasmus hinterfragen sie die Corona-Politik der Bundesregierung und kritisieren vor allem das hiesige Diskussionsklima. Wie kaputt das zum Teil ist, bekommen die über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt am eigenen Leib zu spüren. In sozialen Netzwerken werden sie seit Donnerstagabend als rechtsradikal beschimpft, als Verschwörungstheoretiker verunglimpft, sogar mit Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels verglichen. Würden sie an Corona erkranken, sollte man ihnen die Behandlung verweigern. Unfassbar! Der nordrhein-westfälische SPD-Politiker und WDR-Rundfunkrat Gerald Duin forderte am Freitagmorgen Konsequenzen für die beteiligten Schauspieler. Nun, er hat nachher seinen Tweet gelöscht, er ruderte dann öffentlich zurück und schrieb, ja, was ich gesagt habe, war Mist. Bin ich absolut davon beeindruckt, dass er das wenigstens anerkennt. Nordrhein-Westfalen unter Herrn Laschet hat sich bereits jetzt schon zu einer Diktatur entwickelt, gerade auch im Hinblick auf das Verbot, was jetzt erlassen wurde, gegenüber wahren Christen Gottes heilige Festtage zu halten. Das wurde mit einer angeblichen Interpretation des Schulgesetzes begründet. Ein Verbot. Nun, in der Vergangenheit hatten wir Entscheidungen erlangt, von Gerichten, aber auch von dem Regierungspräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der uns das erlaubt hat. Heute ist es verboten. Warum? Was steckt dahinter? Ich meine, die Antwort sollte doch an sich sehr klar sein. Kehren wir zurück zu alles dicht machen. Da schreibt Rolf Schuler in der Bild-Zeitung, was ist eigentlich los in Deutschland? 53 Top-Künstler greifen in Videos die Corona-Stimmung im Lande auf. Kontakt- und Ausgangssperre, Alarmismus, Denunziantentum, wirtschaftliche Not, Ohnmachtsgefühle, die Antwort, Hass, Shitstorm und ein SPD-Politiker denkt sogar öffentlich über Berufsverbote für die beteiligten Schauspieler nach. Binnen Stunden ziehen die Ersten verschreckt ihre Videos zurück. Andere distanzieren sich, müssen öffentlich Rechtfertigungen abgeben. Ja, geht's noch? Man muss nicht jedes Video gelungen finden, aber es ist die Aufgabe von Kunst und Satire, dahin zu ziehen, wo es wehtut. Stimmungen aufzugreifen, aufzubrechen, Machtworte zu ignorieren, dem Virus nicht das letzte Wort zu lassen. Auch wenn ein Teil des Zuspruchs von schriller, schräger, politisch unappetitlicher Seite kommt. Das überhaupt erwähnen zu müssen, beschreibt bereits das Problem. Eine Politik, die ihr Tun für alternativlos, ultimativ und einzig wahr hält und Kritiker in den Verdacht stellt, Tod über Deutschland bringen zu wollen, wie dies auch in Bundestagsdebatten über die Bundesnotbremse anklang. Ja, was für eine Diktatur haben wir denn jetzt bereits schon in Deutschland erlangt? Es wird Folgendes weitergesagt, um es klar zu sagen. Auch über Corona und die Folgen der Corona-Politik kann, darf und muss gestritten werden. In einem demokratischen Rechtsstaat müssen Eingriffe in das Leben der Menschen angemessen und vor allem zielführend sein. Risiken und Nebenwirkungen dürfen nicht schlimmer sein als die Arznei. Eine Aussage, die der damalige Präsident von Amerika immer wieder betont hat. Aber Dr. Fauci war immer anderer Auffassung scheinbar. Das heißt dann hier, unbescholtene und jegliche extremistische Umtriebe, unverdächtige Künstler öffentlich an den Pranger zu stellen, ist unseres Landes unwürdig. Und dann schrieb Ralf Schuler auch wiederum in der Bild-Zeitung. Interessant, dass es diesmal die Bild-Zeitung ist, die diese Aussagen trifft. Die meisten Zeitungen halten sich entweder zurück oder befürworten die Kritik an den Schauspielern. Aber der Ralf Schuler, der schrieb am 24.04. In der Corona-Politik soll dieser systemrelevante Zweifel an Daten, Statistiken und Schlüssigkeit von Maßnahmen nicht mehr zulässig sein und wird zumindest von vielen unter Verdacht gestellt, die Pandemiebekämpfung zu behindern, Corona zu leugnen, gar rechtsextrem zu sein. Dass jetzt reihenweise Schauspieler ihre Videos zurückziehen, sollte in einer liberalen westlichen Demokratie eigentlich nicht vorkommen. Wenn der SPD-Politiker Gerald Duin wegen Liefers, also Liefer war einer der maßgeblichen Schauspieler hier, wegen Liefers missliebiger Meinung seine Verträge mit der ARD in Frage stellt, erinnert sich die Generation Liefers an den Rauswurf renitenter Schriftsteller aus dem Schriftstellerverband der DDR, einem faktischen Berufsverbot. Wenn Polizisten in voller Montur und untergehackten Daumen Ausgehsperren oder die Maskenpflicht an der Hamburger Alster kontrollieren, dann raunt uns der Volkspolizist in der Erinnerung leise, können Sie sich ausweisen, Bürger, ins Ohr. Und viel mehr wurde gesagt. Selbst die internationale Presse ist aufmerksam geworden auf diese Situation. Der Guardian schrieb am 6. April so einiges dazu, was wir bei unseren nächsten Weltnachrichten am kommenden Donnerstag und Freitag veröffentlichen werden. Aber hier ist eine interessante Aussage, die ich Ihnen jetzt schon zu Gehör bringen würde, wie dieser besorgniserregend ist. Da heißt es, zu Beginn der Pandemie gab es in Deutschland eine hohe Zustimmung zu sozialen Distanzierungsmaßnahmen. Selbst als die Regierung im Winter eine zweite Abregelung beschloss, zeigten sich in Umfragen 67% der Befragten einverstanden. Anfang April wünschten sich 48% weitergehende Einschränkungen. Nur 24% waren der Meinung, dass sie zu weit gingen. Das ist ein wirklich trauriger Bericht über die deutsche Schafsmentalität. Es ist auch enttäuschend, dass 20 Schauspieler ihre Videos zurückgezogen haben, aus welchen Gründen noch immer. Schauen Sie, daraus können wir etwas lernen. Wenn wir eine feste Überzeugung haben, die sich auf Gottes Wort gründet, natürlich kann es nicht nur um irgendwelche hypothetischen Ideen gehen, aber wenn wir eine Überzeugung haben, von der wir überzeugt sind, dass sie richtig ist, dann müssen wir zu dieser Überzeugung stehen. Egal, ob wir jetzt Kritik erhalten oder Zustimmung erhalten von der falschen Seite, wie man immer das sehen will. Ich sage so einiges, was mir dann gewisse Reaktionen einbringt. Manchmal Reaktionen von Menschen in Memos, die ich lieber nicht hätte hören wollen. Die mögen zustimmend sein, aber dann kommen die mit allen möglichen Ideen daher, die ich keineswegs teile. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich von daher aufhöre, das zu sagen, was ich sagen muss. Egal, was die Reaktion ist, egal von wem sie kommt. Bild Online schrieb am 25. April noch Folgendes. Und zwar haben die einen Kommentar von Wissenschaftler Professor Dr. Michael Wolfssohn veröffentlicht. Er schreibt, nach dem Ende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sehen sich offenbar viele Deutsche in Ost und West zumindest nach einer Einheitsmeinung. Sie, nicht nur Linke und Linksliberale, sollten sich an Rosa Luxemburg erinnern. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Der Jauchesturm, man hätte auch ein weiteres Wort gebrauchen können, gegen alles Dichtmachen, ist ein Rückfall in vormittelalterliche Zeiten, denn im Mittelalter hielten sich selbst die schlimmsten Fürsten Hofnarren und die durften Kritik üben und sich ungestraft über ihre Obrigkeit lustig machen. dass 16 der alles dicht machen Akteure ihren Beitrag zurückgezogen haben, mittlerweile sind es 20, zeigt, dass jenseits des Jauchegießens nicht nur hinter den Kulissen zumindest wirtschaftliche Strafmaßnahmen eingeleitet wurden. Wirtschaftliche Strafmaßnahmen dafür, dass man seine Meinung in satirischer Weise kundtut. Müssen Kritiker, fragt hier der Autor, wie einst Heinrich Heine, Deutschland verlassen? Aber wo sollten sie hingehen? Denn diese Weltdiktatur, von der ich sprach, wird eben genau das sein. Eine Weltdiktatur. Wenn heute bereits schon Institutionen wie Facebook und Twitter und andere gewisse Meinungen zensieren, nur erlauben, das zu veröffentlichen, was sie gerade so haben möchten. Wenn sie mit China kollaborieren und dann mit denen ein Abkommen treffen, dass sie sagen, okay, wir erlauben nur das zu veröffentlichen, was der chinesischen Regierung wohlgefällig ist. Ja, was ist da mit der wahren Meinungsfreiheit noch zu sagen? Die ist doch total dann nicht mehr da. Wie ich eben sagte, Diktaturen beginnen im Vorfeld. Wir haben eine Situation, wo immer mehr und mehr diktatorische Maßnahmen errichtet werden und veröffentlicht werden und veranlasst werden, aber immer im Rahmen von Coronavirus. Aber es geht um eine Mentalität, die erzeugt werden soll, die erzeugt wird, dass man dann auch mit anderen diktatorischen Maßnahmen einverstanden ist. Wir haben einen interessanten Artikel von Jan Fleischhauer gefunden, und zwar im Fokus vom 25.04. Den möchte ich Ihnen auch zu Gehör bringen. 5 Jahre Gefängnis, wenn man in der Öffentlichkeit eine Cola trinkt oder sich nach Einbruch der Dunkelheit draußen die Beine vertritt. Im ersten Moment dachte ich, das sei ein Witz. Kann das wahr sein? Fragte ich meinen Dokumentar, und er schrieb zurück, Paragraph 73 und 74 des neuen Infektionsschutzgesetzes. Ich habe mir die Paragraphen genauer angesehen. Auch wer infektionsschutzwidrig ein Ladengeschäft öffnet, wandert ins Gefängnis, wenn es dumm läuft. Selbst ein Getränk oder eine öffentlich verzehrte Speise können einen hinter Gitter bringen. Ich weiß nicht, ob allen Abgeordneten klar war, was in dem Gesetz steht, das sie am Mittwoch im Bundestag beschlossen haben. Und ich habe so ein bisschen ein Wortspiel in meinen eigenen Gedanken durchgeführt hierzu. Merkel, ja, merkt sie nicht, was geschieht? Oder will sie es nicht merken? Laschet, na, der scheint lasch zu sein. Aber wie ich eben sagte, in Nordrhein-Westfalen herrscht bereits schon gewisses diktatorisches, autoritäres Denken. Vielleicht ist er gar nicht so lasch, wie man sich das vorstellt. Söder, naja, der ist irgendwie jetzt öde, in dem Sinne, dass er zurückgetreten ist, nachdem die CDU den Laschet will, als Kanzlerkandidaten, obwohl der sehr unpopulär ist in Deutschland. Aber so öde ist er vielleicht auch nicht. Aber hintenrum, da treibt doch so einiges, teilt so Seitenhiebe aus gegen Laschet. Wir haben andere Politiker, wie zum Beispiel Jens Spahn. Wenn der zuschlägt, dann fallen allerdings auch die Späne und so weiter und so fort. Oder auch Kurz, Sebastian Kurz, von dem man meint, dass er vielleicht nur Kurz an der Regierung sein würde, aber man kann sich da auch irren. Aber wie sieht das aus? Wissen die eigentlich, was sie tun? Oder kann man davon ausgehen, dass sie nicht wissen, was sie tun? Ödön von Horvath, der bekannte Schriftsteller, der sie ja auch Deutschland verlassen musste, der sehr berühmte Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel Jugend ohne Gott und Ein Kind seiner Zeit. Der sprach einmal, bevor er Deutschland verließ, im 8. Jahre 38 ist er damals gestorben, von den Flügeln der Verblödung, die bereits darum schwirrten in Deutschland. Haben wir das Gleiche wieder erreicht, heute? Da wird der Mensch zur Hyäne und er treibt mit Entsetzen Scherz, wie man ein bisschen umformuliert, die Glocke von Friedrich von Schiller zitieren kann. Das Schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn, habe ich auch ein bisschen umformuliert. In dem Artikel von Focus wird Folgendes dann gesagt. Das hat es nicht mal in der DDR gegeben und die war bekanntlich nicht zimperlich, was die Einschränkungen von Bürgerrechten angeht. Einige werden jetzt darauf hinweisen, dass im neuen Infektionsschutzgesetz Geld- und Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren angedroht wird, aber darauf falle ich nicht rein. Ich bin aus Schaden klug geworden. Mich führt man nicht mehr so schnell an der Nase herum. Es gibt ernsthafte Zweifel, ob Ausgangsbeschränkungen etwas bewirken. Es gibt sogar Forscher, die glauben, dass sie alles nur schlimmer machen. Ich habe ein Interview mit Dr. Gerhard Scheuch gelesen, ist einer der führenden Experten für die Ausbreitung von Kleinstpartikeln wie Viren. Herrn Scheuchs Empfehlung ist eindeutig. Gehen Sie so viel raus wie möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich draußen anstecken, tendiert gegen null. Also Zoos auf, Heizpilze und Stühle raus, um die Außengastronomie in Schwung zu bringen. Überhaupt das Leben nach draußen verlagern. Das ist, was Wissenschaftler wie Scheuch sagen, je weniger Zeit die Menschen in schlecht gelüfteten Innenräumen verbringen, desto besser. Doch merkwürdig, im Kanzleramt wird genau das Gegenteil für richtig gehalten. Ein Freund, mit dem ich telefonierte, ist der festen Überzeugung, dass das Infektionsschutzgesetz nur der Anfang ist. Merken Sie sich diese Worte. Der Artikel fährt fort. Heute seien es die Inzidenzzahlen, die der Bundesregierung erlauben, an den Ländern vorbei das öffentliche Leben zum Erliegen zu bringen. Morgen zu hohe CO2-Werte oder zu viel Feinstaub in der Luft. Und ich werde Ihnen gleich noch zeigen, was noch alles kommt. Man könnte sich auch nicht mehr wehren, sagte er. Bislang habe man vor das nächste Verwaltungsgericht ziehen können, wenn einem eine Regel als ungerecht oder unsinnig erschien. In Zukunft bleibe einem nur noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Das sei nicht nur teuer, sondern auch ziemlich aussichtslos. Und wenn dann ein Richter, wie wir eben gehört haben, eine andere Entscheidung trifft, die politisch nicht populär ist, dann wird ihm Rechtsbeugung vorgeworfen und er sieht sich einer Hausdurchsuchung ausgesetzt. Ich habe den Freund zu beruhigen versucht, sagt der Herr. So werde es schon nicht kommen. Aber während ich auf ihn einredete, da merkte ich, wie ich mir selbst nicht mehr richtig glauben konnte. Ich denke, ich habe zu oft Versprechungen gehört, die sich schon bald darauf als haltlos erwiesen haben. Das fängt mit dem Wort kurz an. Wie oft haben wir jetzt von der Politik gesagt bekommen, es bräuchte noch eine letzte kurze Kraftanstrengung. So sagte es gerade erst wieder die Kanzlerin. Die Forderung nach einem kurzen, einheitlichen Lockdown sei richtig. Hören Sie sich in Berlin manchmal selbst zu beim Reden? Frage ich mich. Wann wären wir jemals aus dem Lockdown heraus gewesen? Das erste Mal, dass uns jemand einen kurzen Lockdown versprochen hat, war Mitte Dezember. Das ist jetzt fast 5 Monate her. Dazu eigentlich alles, was ich zu dem Coronavirus-Bestreben zu sagen habe. Es geht aber noch um mehr. Wie ich eben deutlich gemacht habe, diese Erneuerung des Heiligen Römischen Reiches in Europa, in unserer Zeit, in kurzer Zeit, geht ja auch um den religiösen Aspekt. Und es geht um das Verbot der Sabbathaltung und das Gebot der Sonntaghaltung. Hier ein Artikel von Vatican News vom 4. März 2021. Anlässlich des Internationalen Tages für einen arbeitsfreien Sonntag haben die Kommission der Bischofskonferenzen der EU, und dann werden dann viele aufgeführt, die da teilhaben, haben die sich zusammengesetzt, über 100 nationale Allianzen. Und die haben gesagt, ein voller Ruhetag pro Woche sei unverzichtbar, um sich zu erholen. Hört sich gut an, wenn es der Sabbat wäre. Aber es geht hier weiter wie folgt. Das Bündnis fordert die politischen Entscheidungsträger in Europa auf, den synchronisierten Freizeiten Priorität einzuräumen. Insbesondere fordert das europäische Netzwerk die Europäische Kommission auf, ihren bevorstehenden Vorschlag für eine Richtlinie über ein Recht auf Unterbrechung der Arbeit mit Artikel 2 der Sozialcharta des Europarates in Einklang zu bringen, der bereits eine, und ich zitiere, wöchentliche Ruhezeit fordert, die so weit wie möglich mit dem Tag zusammenfällt, der in dem betreffenden Lande oder der betreffenden Region traditionell oder gewohnheitsmäßig als Ruhetag anerkannt ist. Sonntag, natürlich, in Deutschland, in Europa, nicht der Sabbat. Wenn es um den Sabbat geht, da gibt es eine interessante Ausführung in Forward vom 25. März. Und da heißt es wie folgt. Die Republikaner in Georgia haben kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das die vorzeitige Stimmabgabe am Sonntag abschafft. Man will den Sonntag nämlich als Ruhetag heilig halten, war die Idee. Also da soll nicht mehr gewählt werden. Senatorin Cindy Hyde-Smith aus Mississippi schrieb, in Gottes Wort in Exodus 20, Vers 8 heißt es, gedenke des Sabbats und halte ihn heilig. Hyde-Smith dachte, es sei selbstverständlich, dass Sonntag der Sabbat sei. Aber der Sabbat ist am Samstag, nicht am Sonntag, schreibt der Autor, die Autorin. In der Tat halten einige Christen, wie die der orthodoxen Ostkirchen, ebenfalls einen Samstagsabbat, wie das auch die Kirche des ewigen Gottes tut. Sogar Sonntags-Sabbat-Christen würden zustimmen, dass ihr Sabbat nicht der biblische ist, auf den sich Heidsmith im Exodus bezieht. Der Wechsel des Christentums zur Einhaltung des Sabbats an einem Sonntag sowie die Änderung der Parameter seiner Einhaltung war ein Versuch der Christen im Römischen Reich, sich von den Juden abzugrenzen, die von den Römern verfolgt wurden. Es ging auch um Antisemitismus. Es ging auch darum, dass die katholische Kirche die Heiden zu sich bringen wollte, die bereits schon den Sonntag hielten. Dann heißt es weiter. Konstantin kodifizierte dann den sonntäglichen Ruhetag und fügte dem Gesetz hinzu, dass es den Christen verboten sei, zu judaisieren und am Samstag arbeiten zu müssen. Aber niemand behauptet, dass der Sonntag der siebte Tag war, auf den sich der heilige Text bezieht. Er wurde sowohl im hebräischen als auch im römischen Kalender als der erste Tag der Woche angesehen. Heidsmiths Exodus-Rechtfertigung für das Sonntagswahlverbot ist nicht haltbar. Aber es ist in der Tat diese falsche Idee, die ja nun herumgeistert, dass der Sonntag der Sabbat sei, der letzte Tag der Woche sei, den die Bibel zur Einhaltung gebietet. Eine totale Verdrehung der Tatsachen. Aber wen kümmern heute noch Tatsachen? Ich hatte anfänglich der Predigt auf Robert Schumann verwiesen. Und da möchte ich auch kurz etwas vortragen. Und zwar wurde das in The Catholic News Agency am 16. April veröffentlicht. Papst Franziskus könnte den französischen Staatsmann Robert Schumann, einen wichtigen Gründungsvater der Europäischen Union, für verehrungswürdig und damit zu einem Heiligen erklären, hat ein Vatikanbeamter gesagt. Und zwar soll das noch vor diesem Sommer geschehen. Schumann war Frankreichs Minister für Auswärtige Beziehungen, als er am 9. Mai 1950 die Gründung der Europäischen Gemeinschaft mit Kohle und Stahl ankündigte. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft im Mai 1950. Dieser Schritt wird als erster Schritt zur Gründung der Europäischen Union angesehen. Schumann war dann auch wichtiger Verhandlungsführer für den Nordatlantikvertrag und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Er dient als erster Präsident des Europäischen Parlaments, das ihn nach seinem Ausscheiden aus dem Amt den Vater Europas nannte. In einer Rede vor der Robert-Schumann-Stiftung im November 2003 rief Johannes Paul II. Die Europäer auf, sich ihrer christlichen Wurzeln zu erinnern und sie zu pflegen. Er lobte Schumann dafür, dass er sein politisches Leben in den Dienst der Grundwerte der Freiheit und der Solidarität gestellt hat, die ganz im Lichte des Evangeliums verstanden werden. Der Katholik Schumann, der Vater Europas. Wir hatten eben von 1957 gesprochen, als der Vertrag zu Rom verabschiedet wurde. Denken Sie an die 70 Jahre, von denen ich auch sprach, wenn man das auf die heutige Zeit verwendet. Man kann aber auch bereits schon von 1950 ausgehen, wo ja die Gründung der Europäischen Gemeinschaft beschlossen wurde. Und denken Sie da an die 70 Jahre. Was das bedeuten könnte, ist, dass sich jetzt in unserer Zeit wiederum dieses System erheben wird. Und zwar schnell erheben wird. Schauen Sie, ich habe kürzlich in einer Predigt über das Buch Habakuk so einiges ausgeführt. Es geht darum, dass sich die Chaldeer erheben werden. Habakuk Kapitel 1 und Vers 5 sagt uns Folgendes. Schaut unter den Heiden, seht und verwundert euch, denn ich will etwas zu euren Zeiten tun, welches ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Oder man kann auch übersetzen, ich werde ein Werk in euren Tagen tun. Und dann heißt es in Vers 6, dass Gott die modernen Chaldeer benutzen wird, um Israel zu bestrafen. Nun, in der Antike waren die Chaldeer die religiösen Führer, Astrologen und Zauberer von Babylon. John Gills Exposition of the Entire Bible sagt Folgendes über die ehemaligen Chaldeer. Ein Volk, welches vor kurzem noch durchschnittlich war, berühmt nur für seine Wahrsagerei, sein Hutengängertum und seine Menschenastrologie, wurde nun plötzlich ein mächtiges und kriegerisches Volk. Und es erhob sich unter der Billigung Gottes zu einer weltweiten Monarchie und fügte Judäa schnellstens zu dem Rest seines Herrschaftsgebietes hinzu. Weltweite Monarchie. In Vers 6 wird Gott die moderne Chaldeer benutzen, wie ich sagte, um Israel zu bestrafen, und in gewisser Weise entsteht die letzte Auferstehung deines Römischen Reiches auch wegen der Bosheit von dem modernen Israel. Und ich spreche jetzt nicht nur von dem Staat Israel, ich spreche auch von den Nachfahren des Hauses Israel, die man heute in Amerika findet, in England findet, Kanada, Australien und so weiter und so fort. Die Chaldäer, sagte ich damals, waren das Rückgrat des Neubabylonischen Reiches. In Daniel 2 wird das Wort auch für die babylonische Priesterklasse angewendet, die sich auch mit Wahrsagerei, Astrologie oder Sterndeutung und Magie oder Zauberei beschäftigten. Im Einflussreich Babylons hatten sie auch eine religiöse Funktion. Vor allem, weil man die Planetenbahnen als Willensäußerung von Gottheiten deutete, die es zu ergründen galt. In der Spätantike wurde der Name Chaldea fast ausschließlich für die Babylonier gebraucht und wurde hierbei vor allem zu einer Bezeichnung für Astrologen, da Babylon auf dem Gebiet der Astrologie als führend galt. Die chaldäischen Orakel des 2. Jahrhunderts galten als beliebtes Wahrsagebuch und sie glaubten auch sehr ausgeprägt an die Macht der Dämonen. Gegen den Kopf des Menschen richtet seine Macht der verfluchte Asak, heißt es in einer Beschreibung. Gegen das Leben der Menschen der grausame Nemtor. Gegen den Hals des Menschen der schändliche Utuk. Gegen die Brust des Menschen der verderbenbringende Alu. Gegen die Eingeweide des Menschen der böse Ikim. Gegen die Hand des Menschen der schreckliche Galin. Kehren wir zu dem König von Assyrien, dem König von Babylon zurück. Es gibt Hinweise darauf, dass er vielleicht nicht vor seiner Machtergreifung, aber nach seiner Machtergreifung dämonisch besessen sein wird. Es heißt sogar ja auch letztlich, dass dann aus dem Mund des Tieres ein Dämon kommen wird, der dazu beitragen wird, auch aus dem Mund des falschen Propheten, alle Könige bei Harmageddon zu versammeln, um dann gegen Christus zu kämpfen. Aber Paulus wendet in Apostelgeschichte 13 diese Stellen Habakuk auch auf die Evangeliumsverkündigung an, die laut Paulus zu dem gleichen Zeitpunkt erfolgen soll, noch einmal eine machtvolle Verkündigung des Evangeliums, wenn sich die modernen Chaldäer dieses System, dieses religiöse, politische, wirtschaftliche System erheben wird, auch militärisch. Und es wird eine sehr kurze Aktion sein in allen diesen Fällen. In Römer Kapitel 9 wird darauf eingegangen. Römer 9 und Vers 28. Da spricht Gott von seinem Werk, was er tun wird, sowohl die Chaldäer zu erwecken, die dann den Dritten Weltkrieg beginnen werden, als auch die Evangeliumsverkündigung. Natürlich werden die zwei Zeugen maßgeblich da eine Rolle spielen. Aber in Römer Kapitel 9 und Vers 28, da lesen wir: Denn der Herr, der das Wort vollendet, wird bald handeln auf Erden. Oder wie die Lutherbibel 2009 es bringt, er wird das Werk vollenden und es abkürzen in Gerechtigkeit, denn der Herr wird ein abgekürztes Werk tun auf der Erde. Wie auch die Tage abgekürzt werden, wenn Christus zurückkommt, um die totale Massenvernichtung der Menschheit zu verhindern. Wir haben also jetzt hier drei Entwicklungen, auf die wir achten sollen. Drei Entwicklungen. Die Erhebung des Reiches, des ehemaligen römischen Reiches. Die Evangeliumsverkündigung. Und die Tatsache, dass es weltweit erfolgen wird. Alles dies wird zusammengenommen eine große Rolle spielen. Es ist wichtig, dass wir uns geistlich gesehen auf diese Dinge vorbereiten. Wir dürfen nicht teilhaben an diesen Maßnahmen und sagen, ja, man muss die begünstigen, man darf die nicht begünstigen, was auch immer. Darum geht es eigentlich ja gar nicht. Es geht darum, dass wir vorbereitet werden sollen auf eine Diktatur. Es geht darum, dass wir vorbereitet werden wollen auf einen Zeitpunkt, wenn sich das Tier und der falsche Prophet gegen die Heiligen Gottes erheben werden, um sie zu vernichten, unter der Inspiration von Satan, dem Teufel. Wir sollen herauskommen aus diesem System, geistlich gesehen, sodass wir nicht Anteil haben an seinen Sünden, sodass wir nicht Anteil haben an seinen Plagen, die Gott über dieses System ausgießen wird. Und danken wir Gott dafür, dass er es tun wird. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, machen wir uns da nichts vor. Meinen Sie nicht, er übersieht das alles und ach, spielt ja gar keine Rolle. Er wird das Blut seiner Heiligen rächen. Er wird es tun. Wir tun es nicht. Wir überlassen das Gott. Aber überlassen wir es auch Gott. Und beten wir dafür, dass er sein Reich bald auf dieser Erde errichten wird. Und dass dieser Wahnsinn, der bereits jetzt schon in Deutschland begonnen hat und zunehmen wird an Stärke, bald, und ich meine sehr bald, ein Ende nehmen wird. Und beten wir zu Gott um Schutz, um seinen Schutz für uns, in geistlicher und aber auch in physischer Hinsicht. Und Gott kann das tun. Gott wird das tun, wenn wir uns ihm gegenüber unterwerfen und uns nicht als Teilnehmer dieser willkürlichen Ideen und autoritären, diktatorischen Maßnahmen verstehen. Und ich denke, dass Sie heute gesehen haben, worum es bei alledem wirklich geht. Und dass Sie insoweit auch Ihre geistlichen Maßnahmen treffen. Eine enge Verbindung mit Gott herstellen. Nicht so halbherzig. Nicht nur etwas tun, das andere dann lassen. Dann können Sie auch keinen Schutz von Gott erwarten. Sind Sie wirklich mit vollem Herzen dabei? Tun Sie das, was Gott Ihnen sagt? Sind Sie Teil des Leibes Christi? Oder noch nicht? Wenn nicht, warum nicht? Werden Sie Teil der wahren Kirche Gottes, wenn es darum geht? Und haben Sie noch irgendwelche Ideen, dass das nicht notwendig sei? Oder dass Sie da gewisse Dinge nicht zu tun brauchen? Ach, den Sabbat brauche ich nicht immer zu halten. Die heiligen Festtage brauche ich immer zu halten. Ich kann ruhig an Weihnachten, an Ostern, an diesen Tagen teilnehmen. Und ich kann nach wie vor andere denunzieren, die sich gegen Maßnahmen stellen, die ich also als richtig und notwendig ansehe. Das ist das, worum es geht. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie tun das Richtige und Sie denken das Richtige und Sie wenden sich Gott zu als Ihrem Herrn, auch wenn andere Herren über uns herrschen. Er ist unser Herr, er ist unser Gott, er ist derjenige, dem wir Gehorsam schulden. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.